Oh Mama.
Räum ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
Mami, chill mal deine Base.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an
Lea, die unter dem Namen Lea Lemon auch einen eigenen Podcast hat, dem es um Kinderwunsch geht. Lea hat nämlich selbst 4 Jahre lang fast alles versucht, um ein Kind zu bekommen.
Willkommen beim Elterngespräch, Lea.
Hallo, Julia.
Hallo, super, dass du hier bist. Jetzt muss ich gleich fragen und so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. 4 Jahre Kinderwunschbehandlung oder Kinderwunsch. Ist es gut ausgegangen?
Ja, es hat ein Happy End. Das ist meine kleine Tochter und die ist jetzt 2,5 Jahre alt fast.
Schön, okay, also super. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Total cool. Vielleicht noch einmal ganz grundsätzlich dazu, was wir hier bei Elterngespräch vorhaben. Ich spreche mit Menschen über alles Mögliche zum Thema Familienleben. Mit Eltern, Promis oder Normalos, mit Glücklichen oder solchen, die mit sich hadern, mit Omas oder Opas oder Fachleuten, die was Interessantes zu erzählen haben. Aber heute ist eben Lea hier und sie erzählt uns in der nächsten halben Stunde, was man so durchmacht, wenn man einen Kinderwunsch hat und was man durchmacht, wenn Wünsche wahr werden.
Du hast so lange den Wunsch gehabt, ein Kind zu bekommen. Hast du das Gefühl, dass du heute anders Mutter bist als Frauen, die du kennst?
Ich glaube nicht. Also ich habe das gedacht in der Kinderwunschzeit, weil in der Zeit also guckst du halt vor allen Dingen also Mütter mit Kindern, aber auch Schwangere an und bist halt voller Neid und denkst so, du musst der glücklichste Mensch der Welt sein, beschwer dich über nichts. Aber, und das ist eigentlich auch gut so, in dem Moment, wo man das Kind geboren hat oder auch schon in der Schwangerschaft, hat man dann die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Und ich finde, das darf man dann auch haben. Also ich finde, man hat dann so eine lange Zeit hinter sich gebracht, in der man irgendwie das Gefühl hatte, man funktioniert nicht wie die anderen oder man darf nicht sein wie die anderen. Und dann stellt sich das Ganze automatisch ein, dass du die gleichen Probleme hast wie alle anderen Schwangeren und alle anderen Mütter. Und dann vergisst du das einfach. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass ich vielleicht so eine behütsame, sagt man?
Behütende, glaube ich, ja.
Genau, Mama werde. Und da merke ich manchmal vielleicht, ohne Kinderwunsch wäre ich da vielleicht anders gewesen. Also ich bin manchmal extra so ein bisschen lockerer, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich da zu verkrampft bin. Aber sonst würde ich sagen, und das ist auch meine Erfahrung bei vielen anderen Müttern, die ich sozusagen nach die Kinderwunsch hatten und jetzt Mütter sind, sind wir am Ende ganz normale Mütter, wie die anderen auch.
Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo bei dir das Gefühl aufkam, irgendwas läuft hier nicht rund? Wann war das, woran hast du gemerkt oder wann war der Punkt, wo du merktest, das läuft hier nicht einfach durch? Ich werde hier jetzt nicht einfach schwanger.
Bei mir, also ich wollte eigentlich gar nicht schwanger werden am Anfang, weil ich, da war ich irgendwie vielleicht 28 oder so. Und dann war ich im Krankenhaus, weil ich Endometriose habe. Das wurde dann erst festgestellt.
Das ist so eine. Was ist das?
Das ist eine Krankheit, ich sage immer, nicht alle Frauen, die keine Kinder kriegen können, haben Endometriose, aber die meisten, die Endometriose haben, können keine Kinder kriegen. Da geht es im Endeffekt so ein bisschen über um eine Verklebung von Eileitern. So, das Ei kann da nicht mehr richtig durchrutschen, so da, wo es hingehört. Und da war ich im Krankenhaus wegen einer OP und da meinte die Ärztin zu mir, also das würde eventuell schwierig werden mal, wenn ich mal schwanger werden möchte. Und wenn ich die Pille absetze, muss ich dann sozusagen ganz schnell versuchen, schwanger zu werden.
Da kam dann so ein Druck von außen sozusagen einmal. Oh Gott, das
ja,
kann sein.
Aber irgendwie war es mir noch egal, weil ich noch gar keine Kinder haben wollte. Aber das bedeutet, als ich dann mit 30 ungefähr gesagt habe, okay, ich würde jetzt gerne ein Kind haben, da wusste ich von Anfang an, das wird eventuell nicht einfach werden. Und dann haben wir trotzdem ein Jahr lang das so versucht. Und es hat nicht geklappt. Aber ich war schon die ganze Zeit, ich wusste, es könnte eventuell nicht klappen. Und genau, und dann ging sozusagen das ganze, wie sagt man, das, die ganze Maschinerie los mit Kinderwunschklinik und so weiter.
Erinnerst du dich noch, als du merktest, so gut nach einem Dreivierteljahr, das wird hier so nichts, was für Gefühle da in dir hochkamen? Kriegt man da sowas wie, oh Gott, so Versagensängste oder sind es einfach nur Ängste, das könnte nicht klappen? Welche Sachen spielen da mit rein?
Also ganz viele in den unterschiedlichen Stadien wahrscheinlich. Also worüber ich zum Beispiel echt erstaunt war, ist, dass ich tatsächlich so einen Gedanken hatte, ich bin keine richtige Frau. Und wenn das mir vorher jemand, also wenn das jemand zu mir gesagt hätte, oh, ich bin keine richtige Frau, weil ich kein Kind kriegen kann, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, ne? Aber das sind so Sachen, die dann, ohne dass du wirklich, das kommt halt in dir hoch, so, weil du so denkst, okay, was ist denn der ursprüngliche Sinn mal von Partnerschaft oder Mann und Frau? Und ne, wenn du rein aufs Biologische dich beschränkst und du kannst das dann nicht, dann denkst du echt so, da funktioniere ich irgendwie nicht so, wie ich funktionieren sollte. Und dann gibt's aber, ja, je nachdem, welches Stadium du gerade durchläufst, ganz verschiedene schreckliche Gefühle. Zum Beispiel, dass ich überlegen musste, also dadurch, dass es an mir lag, dass wir keine Kinder kriegen konnten.
Das war so klar?
Das war ganz klar, genau. Das ist halt auch, also einer der Schritte, die du als erstes machst, bevor du in die Behandlung gehst, ist, dass beide natürlich untersucht werden. Und mein Mann war halt super fruchtbar. Und das ist sowas, wo man vielleicht sich theoretisch freuen könnte, aber für die Frau, die dann erwiesenermaßen unfruchtbar ist, ist das halt so, ja okay, der könnte halt mit jeder anderen Frau sofort ganz viele Kinder haben. Und wenn der dann 4 Jahre lang oder 3 Jahre lang versucht, mit dir ein Kind zu machen und es klappt nicht, dann denkst du, oder also ich weiß, dass das viele nicht gedacht haben, das war mein spezieller Gedanke, war dann tatsächlich, dass ich gedacht habe, okay, ist es vielleicht meine Aufgabe, den zu verlassen, weil ich dem das Leben kaputt mache. Ne? Also es sind echt ganz, ganz harte Fragen, die da an einen herankommen. Ja.
Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie offen du das damals sofort gespielt hast, aber dass das auch im Umfeld nicht einfach ist. Ne? Also bei uns zum Beispiel war es so, kaum waren wir verheiratet, fragten alle ununterbrochen nach Babys. Und wenn das nicht sofort passierte, dann hieß es, naja, wahrscheinlich willst du erstmal Karriere machen oder so. Also diese ganzen Sprüche, die man dann auch aushalten muss. Wie war das bei euch?
Also das Krasse ist halt, dass ich selber diese Sprüche früher auch gemacht habe und da überhaupt keine Ahnung hatte, was das eigentlich auslöst, was das bedeutet, wie intim das eigentlich ist und was das eigentlich für eine Unverschämtheit ist. Ne? Also da so bla bla auf einer Party, na und jetzt seid ihr ja und wollt ihr nicht und so weiter. Ne? Und ich da auch überhaupt kein Empfinden für hatte, wenn da vielleicht jemand mal rumgedruckst hat oder so. Und ich habe das, am Anfang habe ich mich auch, also das ist echt krass, weil ich habe mich echt geschämt, ne? Also, und ich schäme mich eigentlich nicht für viel. Ich denke immer so, ich bin halt so, wie ich bin und das ist schon okay so. Aber, und es war für mich auch interessant zu lernen, dass ich mich dafür etwas, dass mir das wahnsinnig peinlich war. So, und ich habe das am Ende, am Anfang also sehr verheimlicht. Und dann sind wir aber Stück für Stück, je weiter das ging, sind wir dann offener geworden. Und wie bei so vielen Sachen, wo man dann selber offen wird, prasselt es auf einen ein, dass halt auch ganz viele andere sozusagen die Thematik haben. Ist halt ein großes Tabuthema. Und
weil es so schambesetzt ist wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja. Und ja, und als, ich weiß gar nicht, ich glaube, während ich schwanger war, ich glaube, ich musste erst schwanger werden und dann, nee, ich habe Tagebuch geschrieben die ganze Zeit und als ich dann schwanger geworden bin, habe ich gesagt, okay, ich schreibe da ein Buch drüber und schreibe das alles auf und gehe halt dann so richtig eigentlich offen damit um. Also sozusagen das Gegenteil, wie ich am Anfang geplant hatte, dass das alles still und heimlich laufen soll, war es dann am Ende total in Ordnung, darüber so zu reden, weil halt eben wirklich ganz, ganz viele Leute davon betroffen sind. Ja, also jedes 7. Paar in Deutschland ist unfruchtbar. Also das, da kann man sich ausrechnen, ne, wenn du mal irgendwie in einem Meeting sitzt, kannst du dann immer bis 7 zählen.
Ja, Wahnsinn. Jetzt ist ja letztendlich, wenn du ein Kind verlierst, das eine Fehlgeburt hast, wie häufig das passiert, erfährst du erst, wenn du in deinem Freundeskreis davon erzählst. Ja. Ne? Genau, sonst auch so ein Tabuthema. Welche Maschinerie ging denn dann los? Was habt ihr durchlaufen?
Also eigentlich soll man es ja einmal ein Jahr lang probieren. So, das haben wir gemacht. Dann gehst du so durch verschiedene Stadien. Das heißt, dann gehst du erstmal zur Kinderwunschklinik und dann reden die mit dir. Dann wird das Sperma vom Mann getestet. Und da das bei uns jetzt in unserem Fall so war, dass das 1A-Qualität war, war das dann relativ schnell klar, dass wir eine IVF machen müssen.
Und genau jetzt passt unser kleines Aha, indem wir zu jedem Gast und dem Thema, das er mitbringt, Fakten und Hintergründe liefern oder eben Begriffe erklären.
Das kleine Aha.
Was ist IVF von Sandra Hermes. IVF steht für In-vitro-Fertilisation. Die Befruchtung, Fertilisation der weiblichen Eizelle durch ein männliches Spermium findet dabei im Reagenzglas, also in vitro, statt und nicht im weiblichen Körper. Bei der In-vitro-Fertilisation ist die Umgebung zwar künstlich, die Befruchtung selbst geschieht jedoch natürlich. Samen und Eizelle verschmelzen im Reagenzglas genauso selbstständig wie im Eileiter zu einer Zygote, dem Vorläufer des späteren Embryos. Die Behandlung einer IVF läuft dann in folgenden Schritten ab. Zunächst blockiert ein Medikament die natürliche Aktivität der Eierstöcke. Anschließend lässt eine tägliche Hormongabe eine größere Anzahl von Eizellen parallel heranreifen. Diese Hormonspritzen, die durchaus auch Nebenwirkungen haben können, spritzen die Frauen sich selbst in den Bauch. Nach etwa 2 Wochen werden diese Eizellen ebenfalls hormonell auf den Eisprung vorbereitet und so fruchtbar gemacht. Dann kommt die Punktion. Dabei entnimmt der Arzt durch die Vagina 5 bis 15 befruchtungsfähige Eizellen. Der Eingriff dauert in der Regel 10 bis 15 Minuten und geschieht meistens während einer kurzen Vollnarkose. Dann wird das durch Masturbation gewonnene Sperma des Mannes in einem Glasschälchen mit den Eizellen zusammengebracht. Dort verschmelzen Eizelle und Spermium. Nach etwa 48 Stunden findet dann der Embryonentransfer statt. Das heißt, die befruchtete Eizelle wird wieder eingepflanzt.
Und dann werden diese sozusagen sich zusammentuenden Zellen zurückgepflanzt.
Genau, die werden dann in die Gebärmutter gesetzt. Das war auch immer extrem emotional. Also das war immer das Schlimmste, weil ich weiß, das erste Mal, als das bei mir gemacht wurde, da war dann so eine Ärztin. Man darf da auch nicht vergessen, das sind zwar alles Ärzte und die wollen einem helfen, aber die machen auch sehr viel Geld mit dir. Das heißt, dieses ganze Geschäft mit dem Kinderwunsch, also ist einfach ein Geschäft, so. Und die hat dann damals zu mir gesagt, das weiß ich noch ganz genau, so hat sie gesagt, jetzt sind sie ein bisschen schwanger. Und es stimmt theoretisch. Ich hatte in dem Moment eine befruchtete Eizelle in meiner Gebärmutter, so. Aber natürlich geht es darum, dass sich diese Eizelle andockt, ne, und sozusagen weiterentwickelt. Und die Wahrscheinlichkeit dazu, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber die ist jetzt nicht besonders groß, ne?
Das ist, ich glaube, irgendwas um die 25%.
Genau, sowas.
Ne? Je nach Alter.
Aber dieses, jetzt sind sie theoretisch schwanger, macht natürlich in jemanden, der sich irgendwie 3 Jahre lang ein Kind gewünscht hat.
Und gespart hat, um sich das leisten zu können. Das kostet ja auch Geld, ne?
Das macht natürlich wahnsinnig Emotionen. Und was sie dann auch noch gemacht hat, ist, dass sie gesagt hat, möchten Sie ein Ultraschallbild davon haben? Und man ist dann natürlich total überfordert, ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich ja oder nein gesagt habe. Auf jeden Fall hat es dann nicht geklappt, ja? Also ich bin nicht schwanger geworden. Und als ich das zweite Mal die ganze Prozedur hatte, habe ich gesagt, nee, ich möchte das nicht. Ich habe das wirklich mehr technisch dann gesehen. Ich habe meinen Mann nicht mitgenommen. Ich bin da alleine hingefahren, habe gesagt, ich will kein Ultraschallbild. Das ist einfach noch kein, ne? Das ist,
es also, ist ein Versuch, so hast du das für dich selber.
Es ist ein Versuch, ja. Mhm. Ja, und ja, aber diese 2 Wochen dann auch, also sozusagen in dem Moment, wo man das eingepflanzt kriegt und warten muss, bin ich jetzt schwanger oder nicht, das nennen die Kinderwunschpatientinnen oft die Hibbelzeit, die ist ganz fürchterlich, ne? Also.
Hast du dann gedacht, du darfst praktisch nicht hüpfen, nicht Treppen steigen, nicht hinfallen, keinen Sport machen, nicht joggen, nicht Fahrrad fahren?
Also ich weiß, dass ich mit dem Auto zurückgefahren bin. Einmal, ich weiß nicht, bei welchem von den beiden Versuchen, und dann bin ich über so ein Kopfsteinpflaster gefahren, ne? Und das hubbelt so ein bisschen, habe ich mir direkt Gedanken gemacht, ne? Obwohl das natürlich totaler Quatsch ist. Und man wird halt auch extrem abergläubisch und ja, sehr, sehr, sehr vorsichtig.
Das ist das Gefühl, du hast sozusagen die Verantwortung doppelt und dreifach, ne? Weil du jetzt auch noch fremde Hilfe dazu nimmst, und es muss jetzt einfach, darfst du nichts verkehrt machen, ne? Wie muss ich mir das vorstellen? Du gehst dann richtig in so eine Praxis oder in eine Klinik?
Also das ist ein Praxisgefühl, allerdings eine sehr, sehr elegante Praxis, weil die verdienen, wie gesagt, Geld und die wollen es dir auch nett machen. Ne? Und wenn man ehrlich ist, verdienen sie auch Geld damit, wenn es nicht klappt, ne? Weil du es dann nochmal versuchen musst. Wobei man sagen muss, die sind so überlaufen, die sind gar nicht daran interessiert, ob es jetzt klappt oder nicht, weil die haben so viele Patienten und so lange Wartelisten.
Die machen ihr Geschäft sowieso, ja. Gut, ich meine, wenn es nachher einer guten Sache dient, dann sollen sie ihr Geschäft meinetwegen haben. Ne? Ja. Du sagst, bei euch hat es letztendlich damit nicht geklappt. Mhm. Was hat denn am Ende geholfen?
Am Ende hat es ganz normal funktioniert. Was ich immer gehasst habe, wenn man mir das erzählt hat, weil man hört das ja ab und zu, ne? Dass Leute ganz verzweifelt versuchen, Kinder zu bekommen. Und dann haben sie sich eine Katze gekauft sind in Urlaub gefahren und plötzlich waren sie schwanger. So. Und das fand ich immer ganz furchtbar, weil ich gesagt habe, ja, aber bei mir ist es ärztlich erwiesen, meine Eileiter sind verklebt. Da kommt kein Ei durch und deswegen kann ich nicht schwanger werden. Das wird nicht so ein Wunder geschehen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Behandlungen, die vorweg gegangen sind, die ja ganz viel in meinem Bauchraum umgewurstelt haben und dann vielleicht was freigespült haben, wo irgendwo ein Knoten war, dass dann sozusagen die Bedingungen verbessert wurden und ich deswegen schwanger werden konnte. Aber es hätte auch sein können, vielleicht hätten wir einfach 3 oder 4 Jahre lang ganz normal miteinander ins Bett gehen sollen und dann hätte es geklappt. Das ist halt eben auch so, dass du dann in Deutschland halt auch die Möglichkeit hast und es vielleicht schneller machst. Und ich sag mal, vor 20, 30, 50 Jahren, da gab es das noch nicht. Und da haben die Frauen halt vielleicht nach 10 Jahren trotzdem mal ein Kind bekommen. So.
Ich meine, das macht ja auch was mit einer Beziehung. Was hat das mit euch gemacht?
Also, das ist furchtbar. Und das ist halt Sex nach Terminkalender. Ich hatte irgendwie das, also erstens mal hatte ich das Glück, dass ich einen Mann hatte, der das auch hinbekommen hat. Das geht ja vielleicht auch nicht immer, wenn das so stresst. Und dann haben wir das auch oft einfach mit Humor genommen. So. Und manchmal war es einfach auch doof. Und dann dachte ich auch, irgendwie finde ich es auch gut, wenn man es so erzwungen hat, dass dann da kein Kind rauskam, weil irgendwie will man ja schon, dass es dann irgendwie auch, wie soll ich sagen, aus Liebe entsteht. So. Und also da durchläuft man auch wirklich verschiedene Phasen, ja.
Jetzt komme ich doch einmal auf den Fragebogen zurück, weil eine der Fragen, die darin steht, ist, was hat dich am meisten überrascht am Kinderhaben? Oder welche wirklich neue Einsicht hast du gewonnen durchs Kinderhaben? Und da hast du geantwortet, ich dachte, wir würden noch glücklicher werden als Paar. Ja. Und ehrlich gesagt, so war es nicht.
Ja. Ja, also du denkst halt, also du kriegst halt in der Zeit von deinem Kinderwunsch wirklich so Scheuklappen. Und du denkst nur noch daran, nur noch das kann dich glücklich machen. Egal, wie schlau Ratschläge von außen sind, wie viel dir Leute sagen, auch ohne Kind kann man glücklich werden. Und du hast einfach nur noch diesen Fokus. Und ich hatte ja im Speziellen, wie ich schon erzählt habe, wirklich gedacht, okay, wenn ich diesem Mann kein Kind schenken kann, dann muss ich vielleicht ihn verlassen, damit er mit einer anderen Frau glücklich wird. Und das ist übrigens nicht nur egoistisch gedacht, sondern nicht nur
altruistisch gedacht.
Da denke ich nicht nur an ihn, sondern auch an mich wiederum. Weil was bedeutet das, wenn der mir vielleicht in 10, 20, 30 Jahren sagt, ja, ich bin immer bei dir geblieben, jetzt habe ich keine Kinder wegen dir. Darf ich mich dann von dem zum Beispiel trennen? So ganz schwierige Fragen. Genau, und dann haben wir das Kind bekommen. Oder sagen wir mal so, dann bin ich schwanger geworden. Dann haben wir uns ungefähr 10 Minuten gefreut, dann haben wir angefangen, uns Sorgen zu machen, was ja, glaube ich, auch relativ normal ist. Und dann kam das Kind. da erinnere ich mich, dass als ich dann zu Hause war mit dem Kind, dass ich echt geweint habe und gesagt habe, boah, ey, jetzt haben wir es echt geschafft. Es gibt in der Kinderwunschbehandlung sowas, das nennt sich Baby-Take-Home-Rate.
Die Baby-Take-Home-Rate, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, mit der man ein Kind nach Hause trägt.
Genau. Und die ist ja relativ gering. Und dann wirklich dieses Kind bei uns zu Hause, unser Kind, und auch noch natürlich entstanden, da habe ich dann echt geweint und dachte so, jetzt haben wir es geschafft. Und es war halt wie in so eine Ziellinie einlaufen. Aber dann geht es ja halt erst richtig los. Ja. Ne? Und ja. Und
die Anstrengung auch, ne?
Ja, und also da, ja, dann wird dir einfach die Würfel nochmal neu gemischt. So, ja.
Ja, weil das einfach eine ungeheure Belastungssituation ist. Ne? Man denkt ja immer sozusagen bis zur Geburt, denken irgendwie alle. Und dann, genau wie du richtig sagst, kommt ja eine unfassbar anstrengende Phase, weil man die Geburt eben in den Knochen hat. Und dann geht es los mit dem Nichtschlafen. Und das, sagst du, hat dann auch bei eurer Beziehung natürlich, ja wie bei jeder Beziehung, glaube ich fast, Spuren hinterlassen, diese Erschöpfung und Anstrengung, die das mit sich brachte?
Ja, also ich dachte, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. Ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Also, aber wir kriegen es nicht besonders gut hin. So, also wir sind noch zusammen und wir reißen uns echt den Hintern auf, das hinzukriegen. Aber ich weiß nicht, ich dachte immer in der Kinderwunschphase, ich bin wahnsinnig unglücklich. Und jetzt denke ich manchmal so, also jetzt ist es auch echt anstrengend, ne?
Ja, deswegen fand ich die Frage wirklich sehr wichtig und interessant, am Anfang zu stellen. Guckst du da heute anders drauf? Weil ich mich manchmal dabei ertappe, wie man immer so professionell lustig vor sich hin jammert, und denke, ne, weil das so ein bisschen, es ist so eine Gesprächsatmosphäre, die man häufig hat, so, oh, was bei euch heute auch so schlimm ist, wo du denkst, mein Gott, also halt mal die Bälle flach, eigentlich ist doch alles gut, und ob dir das eigentlich anders geht. Aber es ist eben de facto ein ziemlich tougher Job, Kinder großzuziehen, so schön es ist. Und ich finde es interessant zu sehen, dass das sozusagen dir auch so geht.
Also mir geht es auch so, und es ist eher sogar so, dass ich oft diese Frauen, also oder wie du jetzt, ne, dass man das dann so ein bisschen scherzhaft, und ich denke immer so, ja, aber bei mir ist echt so, ist kein Scherz, ich bin echt verzweifelt. Also meine, ich bin echt seit 2,5 Jahren echt richtig, ich finde es richtig, richtig anstrengend. So, und ich weiß auch, dass ich damals in der Kinderwunschzeit habe ich allen Leuten, die so gesagt haben, ja, wir wollen vielleicht und mal gucken, ne? Und wenn ich eine 35-Jährige getroffen habe, die gesagt hat, ja, ich schau mal, habe ich immer gesagt, du musst und schnell wie möglich und ist doch egal. Ne? Und heute bin ich halt ganz anders. Also heute würde ich wirklich sagen, wenn du nicht unbedingt ein Kind haben möchtest, dann ist ein Leben ohne Kind bestimmt auch echt gut und erstrebenswert und nicht weniger wert. So.
Ja, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die absolute Gretchendiskussion zwischen Leuten mit und ohne Kindern, dass dieser Teil, der daran so wunderschön sein kann und der Teil, der daran so unfassbar anstrengend sein kann, praktisch vorher nicht zu vermitteln ist. Man kann jemandem theoretisch sagen, ehrlich gesagt, pass bloß auf, dass du im Wochenbett auf dich achtest. Das ist so unfassbar anstrengend. Und trotzdem weiß man das. Man sieht dem anderen schon an, das geht aus dem eine Ohr rein, aus dem anderen Ohr wieder raus. Ja. Und es kommt nicht an, weil man einfach sich das nicht vorstellen kann, wie sehr man da ans Limit kommt. Ne? Eine weitere Frage in diesem Fragebogen war, gibt es Dinge, wo du sagst, die hätte ich gern nochmal, und Dinge, wo du sagst, nie wieder?
Ja.
Und bei nochmal hast du zu meinem persönlichen Erstaunen gesagt, die Zeit im Kreißsaal war toll. Ich muss dazu sagen, ich habe 3 Kaiserschnitte, ich habe keine Ahnung, wie es geht.
Okay.
Aber ich kenne Erzählungen, die gehen anders.
Ja, das bezieht sich jetzt auch nicht auf die komplette Zeit im Kreißsaal, aber ich bin da hingekommen. Das war einfach das richtige Krankenhaus, was wir uns ausgesucht haben. Da bin ich im Nachhinein echt froh. Ich hatte einfach nette Hebammen. Man muss auch sagen, natürlich, ich hatte irgendwie super Schmerzen, aber ich hatte dann auch eine PDA. Und ich meine, weil, glaube ich, die Zeit ab dem Zeitpunkt von der PDA. Weil dann lagen wir da so, mein Mann, also es war auch noch eine Nacht zwischen, ja. Ich lag da an diesem ganzen Kabeln und mein Mann lag irgendwo auf dem Bett daneben. Und ich fand, in diesem Kreißsaal hatte man so das Gefühl, ja, als ob jemand die Zeit angehalten hätte. Ich hatte dann keine Schmerzen mehr. Ich döste da so vor mich hin. Anscheinend, das Baby hat aber gearbeitet, ne? Und hat da irgendwie, der Muttermund hat sich geöffnet und so. Und das irgendwie, weiß ich auch nicht, wir haben dann nach draußen geguckt und es war so eines der wenigen Male, was man ja im Moment im Leben hat, dass wirklich alles draußen rum total egal ist und man sich einfach die Zeit nehmen kann, die man jetzt braucht, um das zu machen, was gemacht werden muss. Und das war einfach total schön. Ja.
Ich bin gespannt, sage ich deshalb, weil ich meine Schwester begleiten darf zur Geburt. Und im Grunde keine Ahnung habe, wie es geht, aber hinterher werde ich es wissen.
Und das ist nämlich dann kein Kaiserschnitt, sondern das wird hoffentlich oder wahrscheinlich...
So Gott will, soll das alles auf natürlichen Wege gehen.
Ja.
Genau.
Wow.
Ja.
Aber Ihr Mann ist dann auch dabei, oder...
Nein.
Ah, okay. Mhm. Also du und sie.
Ja,
wir beide. Und eine Hebamme hoffentlich.
Ich hoffe. Ich hoffe das sehr. Ich kann es nicht.
Schön.
Was ich nie mehr erleben möchte, hast du geantwortet, die Nächte mit Geschrei.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte manchmal das Gefühl, jetzt noch ein Problem mehr, sowas wie finanzielle Sorgen oder auch noch Stress mit dem Partner und ich vergesse mich. Geht dir das auch so, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist am Limit, auch musst dich wirklich zusammenreißen, da nicht rumzuschreien oder handgreiflich zu werden? Hast du das auch oder ist es so schlimm nicht?
Doch, ich finde es total schlimm. Ich muss sagen, also ja, die schläft halt nicht durch, ne? Und die Nächte, also die hat praktisch noch nie durchgeschlafen. Also
mit zwei.
Mit zweieinhalb.
Ja, das ist aber.
Und die hat ganz schlimme Schreianfälle in der Nacht. Und na, wir haben schon alles durch. Und jetzt hatten wir letztens, waren wir irgendwie am Strand den ganzen Tag und dann hat sie durchgeschlafen. Und am nächsten Morgen sage ich so zu meinem Mann, ja, okay, in dem Fall könnte ich auch noch mehr Kinder kriegen. Und in dem Fall verstehe ich auch, warum Leute zu uns sagen, was habt ihr denn? Die uns vielleicht jetzt nicht so gut verstehen können, die Kinder haben. Weil wenn ich ein Kind hätte, was abends ins Bett gehen würde um 8 und dann um 8 wieder aufstehen, das heißt, ich hätte 12 Stunden, um mich zu erholen, dann guckst du schon ganz anders da drauf.
Und das war, Schlag, ja.
Ja. Und das war wirklich, dass ich so gesagt habe, ja, okay, das ist ein ganz anderes Leben. Ja, also das schlaucht mich extrem. Und obwohl man ja immer sagt, bei Kindern alles ist nur eine Phase, ist das jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Phase. So.
Aber von Nachtschreck, damit habt ihr euch schon befasst. Boah, das kommt, glaube ich, eigentlich später, ne?
Ja, damit haben wir uns befasst. Und also tatsächlich, also es ist so ein bisschen wie ein Nachtschreck gewesen und die beste, also willst du das definieren vielleicht? Was, also genau, die Kinder schreien halt nachts die und
Kinder
die schlafen eigentlich.
Letztendlich,
ne?
Ohne Grund auf. Ja. Also es heißt, und man kann es, glaube ich, wenn es einen betrifft, nicht wirklich glauben,
ja,
weil die Kinder so wahnsinnig schreien, ja, aber es heißt, sie kriegen davon überhaupt nichts mit. Ja. Man kriegt sie eben leider auch nicht richtig wach,
ja,
aber sie schreien ohrenbetäubend und irgendwann ist es gut, teilweise nach einer Stunde.
Ja. Mhm.
Und also wirklich sehr anstrengend. Ist eben, ich glaube, auch psychologisch sehr anstrengend, weil man denkt, es muss doch sein.
Genau.
Es muss doch was sein.
Du denkst halt so, okay, ich habe dem Kind irgendwas ganz Schlimmes angetan. Genau, das macht sie auch oder hat sie auch gemacht. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Da fand ich, hat total gut geholfen, eben nicht die ganze Zeit, weil sie schlägt dann auch um sich, nicht die ganze Zeit ihr was anzubieten und versuchen, sie ihren Arm zu nehmen, sondern sie sozusagen ins Leere laufen zu lassen. Zwar da sitzen und da sein, aber auch nicht mehr. Und dann fällt sie irgendwann erschöpft wieder um. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich. Und vor allen Dingen, was das eigene Herz da, ne, das wummert dann und dann wieder zurückzufinden in Schlaf. Also mein Mann und ich wechseln uns schon ab mit den Nächten. Und trotzdem ist derjenige, der gerade frei hat, in Anführungsstrichen, liegt trotzdem manchmal 2 bis 3 Stunden wach, weil er es einfach verlernt hat zu schlafen. Ne? Ja. Also ja, also das ist echt, wenn wir das durchhaben, also ich glaube, wir wollen jetzt eigentlich kein Kind mehr, aber ich kann halt, ich konnte jetzt, als sie halt mal diese Nacht durchgeschlafen hat, konnte ich mal
daran riechen, wie es wäre, wenn es einfach
schön
wäre.
Das wäre, ja.
Ja.
Schlafen
ja
deine Kinder alle durch?
Ich traue mich nicht zu sagen, aber ich hatte einen, der hat 5 Jahre nicht durchgeschlafen.
Oh Gott.
Ja, ja, genau. Also ich habe trotzdem 3. Ja. Irgendwie überlebt man es
dann. War das dann der
aber
dritte
ich sehe definitiv
erste?
Nicht so aus wie vor 10 Jahren. Das kann man schon mal klar sagen. Also es, ich finde es auch ungeheuer anstrengend.
Ja.
Selbst meine Kleine schläft bis heute im Grunde nicht wirklich durch. Also ich bin da überhaupt kein Profi. Insofern sitze ich hier an der falschen Stelle. Ich kann keine klugen Schlaftipps geben. Ich habe es überhaupt nicht
hingekriegt
von Anfang an.
Aber du lebst noch?
Ich lebe noch.
Du sitzt hier?
Ich lebe noch. Ja, jetzt sind die ja schon so ein bisschen älter.
Ja.
Ne? 12 und 11 und 6, jetzt geht's.
Okay, jetzt schlafen die alle durch.
Die Kleine kommt noch nachts, wenn ich schlecht geträumt habe.
Okay.
So. Aber es ist eben nicht mehr dieses 2 Stunden, alle 2 Stunden und trinken wollen.
Ja,
und so.
Ja, ja.
Da habe ich aber von Anfang an das völlig alles falsch gemacht. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Manche geben mir ja um 11 oder das letzte Mal die Brust und dann schlafen die bis 7. Ich war um 7 Uhr abends so fix und fertig, dass ich die ins Bett gelegt habe. Und dann sind die natürlich um 11, um 2, um 5 und so gekommen. Also da kann ich leider wirklich keine besonders klugen Tipps geben. Ich weiß nur, es soll Kinder geben, die besser schlafen. Ich hatte sie jedenfalls alle nicht.
Okay.
Also. Aber man kann trotzdem, das kann ich dir, diesen Mut kann ich dir zusprechen, man kann es überleben.
Okay.
Es wird dann trotzdem sehr schön. jetzt habe ich noch eine kleine Rubrik, an der ich irgendwie hänge. Und das sind die Tops und Flops.
Ja.
Tops und Flops.
Ich kann ja mal bei mir anfangen. Mhm. Ich halte mich eigentlich insofern, also auf diesem kleinen Gebiet für eine gute Mutter, weil ich ziemlich genau hingucke bei den Kindern, ob da gerade was anbrennt. Und damit meine ich jetzt ernsthaft. Ich sage mal ein Beispiel, bei uns ist neulich ein Freund gestorben und ich hatte das Gefühl bei einem meiner Kinder, dass das so unglaublich gesessen hat, weil das eben der Vater eines Freundes war, dass ich dachte, das reicht jetzt nicht, wenn wir hier Bilder malen und drüber sprechen, sondern der kriegt jetzt richtig Angst.
Mhm.
Und dann setze ich Himmel und Hölle in Bewegung, dass wir einen Termin beim Kinderpsychologen kriegen und dann vergesse ich ihn. Mhm. Und dann klingelt das Telefon, ich warte hier auf Sie, wo sind Sie denn? Und das geht mir ungefähr 5-mal die Woche so. Ich kriege alles hin, ich mache die tollsten Termine beim Ergotherapeuten, beim Logopäden, beim Kinderarzt und ich...
Und dann gehst du nicht hin.
Und ich schaffe es nicht, diese Termine auf die Reihe zu kriegen. Und das macht mich ehrlich gesagt wirklich wahnsinnig. Ja. Weil es auch erstens ein schlechtes Beispiel ist für die Kinder. Ja. Also ständig dieses Vereiern von irgendwelchen Sachen. Und zweitens, weil wir dadurch auch dann im Grunde gar nicht zu einem guten Ende kommen von diesen sehr nett gemeinten Versuchen, alles auf die Reihe zu kriegen. Also das ist mein Top auf der einen Seite, weil ich das irgendwie immerhin merke, wenn irgendwie Gefahr im Verzug ist und man was tun müsste. Aber wirklich flop, weil ich es einfach dann letztendlich in der Umsetzung nicht auf die Reihe kriege. Gibt es irgendwas, wo du sagst, versuche ich wirklich und kriege ich nicht hin?
Was ich echt versuche und nicht hinkriege, ist halt, dass die Bude ordentlich bleibt. Zum Beispiel letzte Woche, da hat meine Tochter so ein bisschen Husten gehabt. Und eigentlich, ich wusste, wenn ich zu unserem Kinderarzt gehe, der ist immer total streng, der sagt immer, ja, dann hustet das Kind halt und sowas wie Hustenstiller gibt er halt nicht. So, und dann bin ich zu unserer Nachbarin, weil ich wusste, die ist auch Kinderärztin und die hat sowas mit Sicherheit da und ich so, kannst du mir das geben? Und dann macht die mir die Tür auf und dann, ich hatte meine Tochter auf dem Arm und dann habe ich so, ich wollte sie halt nicht sozusagen missbrauchen als Ärztin, sondern wirklich nur nachbarschaftlich, kannst du mir was geben. Und die hat gerade, ich glaube, die ist noch im Wochenbett, das dritte Kind bekommen und macht die Tür auf, ist total freundlich, total entspannt. Und dann habe ich ihr halt meine Problematik gesagt, hat sie gesagt, komm doch kurz rein, ich höre sie schnell ab. Und dann sind wir halt da rein und dann war das total sauber. Die Kinder haben gespielt, das Baby lag in so einer Schale in der Küche, der Tisch war gedeckt, es stand so ein Quiche mit Salat.
Und eine brennende Kerze wahrscheinlich, ne?
Und
das war ein Überraschungsbesuch.
Genau, das kommt noch dazu. Wobei ich sagen muss, ich habe gesehen, dass ihre Mutter, die ist oft da, glaube ich. Das ist bei mir nicht der Fall. Und dann hat sie noch, meine Tochter abgehört, total nett. Und dann uns diesen Saft gegeben und so. Und dann bin ich so wieder hochgegangen und habe meiner Tochter dann so Bratkartoffeln gegeben. Und in einer Bude, die wirklich aussah, ja, wie... Überall war es irgendwie Schmutz und Geschirr und hier ist was angefangen und da fliegt noch irgendwas auf dem Boden rum und die Wäsche stapelt sich. Und dann habe ich sie so angeguckt, weil ich wirklich so dachte, okay, das ist echt ein großer Unterschied, ne? Und eigentlich wäre es mir auch wichtig, dass es irgendwie eine schönere Atmosphäre bei uns wäre. Aber ich habe dann so gedacht, ach komm, also am wichtigsten ist, dass ich dich lieb habe und du kriegst was zu essen. Und ja.
Das kann ich total nachvollziehen. Für mich ist es ein Riesenthema. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, das aufzuräumen, weil ich es auch total wichtig finde. Ich würde es interessanterweise anders formulieren. Ich würde sagen, ich habe immer noch nicht gelernt zu sagen, es ist mir egal. Das finde ich eher die Schwäche. Ja, also es ist mir bis heute nicht egal. Kannst dir vorstellen, 3 Kinder und wir haben noch einen Hund. Ja. Also ne, schaffst du kaum, gegen anzukommen. Aber ich schaffe es auch nicht zu sagen, ist mir wurscht. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann bin ich trotzdem beeindruckt, wenn es bei anderen Leuten gut aussieht. Also kann ich total nachvollziehen.
Findest du es denn erstrebenswert zu sagen, es ist mir wurscht?
Also ich habe das, in der Tat war das für mich wirklich lange Jahre ein richtig großes Thema. Genau dieses bei anderen gucken und denken, sag mal bitte, wie geht denn das? Ja. Also es ist jetzt keine Kleinigkeit auch für mich das Thema. Ich habe nur gelernt, ich fühle mich wirklich nicht wohl, wenn es unordentlich ist.
Das ist nämlich das Problem.
Und deswegen, genau, also ich fühle mich nicht wohl und deswegen... habe ich aber das Gefühl, setze ich häufig den falschen Fokus, ne? Obwohl eigentlich die Kinder abgefragt werden müssten oder ich müsste mal lieb sein oder mal vorlesen, sauge ich die ganze Zeit rum und denke manchmal so, meine Güte, also geht's noch, ist doch jetzt echt scheißegal so. Aber ich merke eben, es ist mir bis heute, schaffe ich es nicht, dass es mir egal ist und ich glaube, es würde mich ein bisschen wirklich zu einer besseren Mutter machen, wenn es mir egaler wäre. Ich habe interessanterweise eine Freundin, die bei uns im Ort wohnt. Da sieht es immer aus wie Saus, fällt mir auch jedes Mal auf. Also ne, das muss man auch dazu sagen. Aber die ist so süß und entzückend und geduldig mit ihren Kindern, dass ich jedes Mal denke, nimm dir daran ein Beispiel. Es ist egal. Es ist eigentlich egal, es sind nur Äußerlichkeiten. Aber ich, das kriege ich nicht gut hin. Also das kann ich total verstehen. Ist für mich auch ein Thema. Okay, ich danke dir, dass du hier warst. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück, dass ihr das gut hinkriegen werdet.
Ja, danke.
Es ist eine totale Nagelprobe für jede Beziehung. Ja. Ich glaube, auch darüber reden die wenigsten. Es ist nicht nur Glück, sondern eben auch ganz schön dickes Brett zu bohren. Ich wünsche euch, dass ihr das hinkriegt und freue mich, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss. Wenn ihr Lust auf weitere Elterngespräche habt, dann abonniert uns doch und erzählt anderen von uns. Das würde mich freuen. Bis dahin, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.